Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Es begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Heute, liebe Zuhörer, wenden wir uns einem Thema zu, das wir gerne weit, weit weg von uns schieben. Eine Thematik, mit der wir Leid und Schmerzen verbinden. Wir sprechen heute in der nächsten Stunde hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb über die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht. Beides sind Dokumente, die zum Tragen kommen, wenn wir einmal nicht mehr können, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, unseren Willen persönlich auszudrücken. Vielleicht haben Sie, liebe Zuhörer, in Ihrem Umfeld eine schwere Krankheit oder das Sterben eines lieben Menschen schon erlebt, das in Ihnen ein Gefühl der Ohnmacht erzeugt hat. Konnte die Situation im Sinne des Kranken gestaltet werden? Wurden Schmerzen gelindert? War die moderne Medizin Segen oder Fluch? Nicht immer gelingt es, liebe Zuhörer, der Medizin und Pflege, dem kranken und sterbenden Menschen das zu geben, was er wirklich braucht. Vor allem, wenn keiner weiß, wie dieser selbst in einer solchen Situation für sich entschieden hätte und ihn auch keiner mehr fragen kann. Es gibt Möglichkeiten, vorzusorgen, mithilfe der Patientenverfügung und der Vorsorgevollmacht für ein würdevolles Leben bis zuletzt. Und so haben wir auch die Sendung überschrieben. Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht für ein würdevolles Leben bis zuletzt. Die Patientenschutzorganisation Deutsche Hospizstiftung hatte sich zur Aufgabe gemacht, sich für die Belange von Kranken, Pflegebedürftigen und sterbenden Menschen einzusetzen. Sie steht Kranken und Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite. Ich begrüße jetzt ganz herzlich hier im Münchner Radio Horeb Studio Christian Diehl von der Deutschen Hospizstiftung. Grüß Sie Gott, Herr Diehl.
Grüß Gott, Frau Böhler.
Christian Diehl, liebe Zuhörer, ist studierter Verwaltungswissenschaftler und ist seit fast 10 Jahren als Patientenberater bei der Patientenschutzorganisation Deutsche Hospizstiftung tätig. Herr Diehl, die meisten Menschen wünschen sich einen schnellen Tod. Ich lege mich abends ins Bett und wache morgens nicht mehr auf, das hört man so aus manchem Munde. Doch das ist ja eher selten. Es trifft etwa 5% der Bevölkerung. Das heißt also, wir sind aufgefordert, mit dem Leben bis zuletzt, also dem Sterben als ein Teil des Lebens, uns auseinanderzusetzen. Wozu dient in diesem Prozess, Herr Diehl, die Patientenverfügung und auch die Vorsorgevollmacht?
Der Patient entscheidet über Behandlungen, die an seinem Körper durchgeführt werden. Das entscheidet er entweder selber im Gespräch mit dem Mediziner, dem behandelnden Arzt oder dem Pflegenden, oder bei Einwilligungsunfähigkeit, wenn er dies nicht tun kann aufgrund von Bewusstlosigkeit, komatösen Zuständen oder schweren Lähmungen, kann er diese Behandlungswünsche in einer Patientenverfügung zum Ausdruck bringen. Um diesen Willen, den er für sich gefasst hat, auch äußern zu können oder äußern lassen zu können, bedarf es eines Vertreters, eines gesetzlichen Vertreters, der durch eine Vollmacht ausgestattet für den Patienten sprechen darf. Und der spricht dann die Entscheidungen aus, die der Patient bereits getroffen hat, im Vorfeld mündlich oder besser noch schriftlich festgehalten. Und damit schließt dieser Vertreter dann den Behandlungsvertrag des Patienten.
Mhm. Kann man noch mal differenzieren, was jetzt genau die Patientenverfügung ist und was die Vorsorgevollmacht ist, auch so für den Fall, wann auch meine Verwandten oder ich was brauchen, Herr Diehl?
Die Patientenverfügung ist immer die Behandlungsentscheidung. Da steht der Patientenwille drin. Da geht es überhaupt nicht darum, wer diesen Willen hinterher vertritt. Das ist die Behandlungsentscheidung. Ob noch eine Beatmung durchgeführt wird, welche Form der Ernährung gewählt wird, welche Form von Pflege gewählt wird, das kommt in die Patientenverfügung. Und die Vorsorgevollmacht oder auch Vollmacht benannt wird über die Personen Auskunft geben, die diesen Wunsch dann zu vertreten haben. Also man bevollmächtigt, einen anderen für sich zu sprechen. Und diese Vollmacht bindet unmittelbar. Das ist dann direkt, dass mit diesem Dokument meine Frau, mein Sohn, meine Eltern mich vertreten können.
In der Vorsorgevollmacht ist dort auch geregelt, wer auch sich um meine Finanzen zum Beispiel kümmert?
Das kommt eben darauf an, wie man eine solche Vollmacht gestaltet. Es ist nie einfach nur jede Vollmacht gleich und man sollte einfach auch nicht nur sich irgendeine Vollmacht aus dem Internet herunterladen oder irgendwo anfordern, sondern auch die Vollmacht bedarf der Beratung, der individuellen Auseinandersetzung. Wen möchte ich mit welchen Aufgaben betrauen? Es gibt Personen, die sagen, meine Tochter ist gut für die medizinischen Sorgen zu sorgen sozusagen und mein Sohn regelt das Vermögen. oder auch andersherum. Und dann kann man die Vollmachten auch aufteilen.
Die Patientenschutzorganisation Deutsche Hospizstiftung, sie steht auch für ein würdevolles Leben bis zuletzt. Was verstehen Sie darunter, Sie, die Deutsche Hospizstiftung, darunter, Herr Diehl?
Es gibt mit diesem Begriff des würdevollen Lebens, würde ich mal sagen, zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist die sehr persönliche. Was versteht jemand für sich selber unter einem würdevollen Leben für sich? Und das sollte er für sich beschreiben können. Das muss aber oder das kann etwas ganz anderes sein als bereits beim Ehepartner oder bei Kindern oder Nachbarn. Das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Deshalb sollte man ja auch für sein würdevolles Leben solche Dokumente nutzen, um dieses würdevolle Leben für sich auch beschreiben zu können. Darüber hinaus gibt es aber noch eine andere Dimension, eine andere Ebene. Und da gehen wir auch als Stiftung normativ vor und sagen, was sollte eine Gesellschaft an würdevollem Leben für ihre Mitmenschen bereithalten? Und dazu gehören Begriffe wie Autonomie, also Selbstbestimmung, aber auch der Begriff des Integritätsschutzes. Das heißt, der Schutz vor fremden Zugriffen auf den eigenen Körper, der muss gewahrt sein. Also wir als Patienten entscheiden über Behandlungen und keine Dritten. Und diese Dinge sind zentral, um würdevolles Leben gestalten zu können. Und um das dann eben verwirklichen zu können, bedarf es natürlich Aufklärung der Menschen über das, was einmal passieren könnte im Leben. Es bedarf des Respektes der anderen, auch der Gesellschaft vor Entscheidungen Einzelner. Und es geht darum, dass die Wünsche einer Person auch dann durchgesetzt werden können. Und die Ansprüche, die er hat, auch verwirklicht werden können. Ansprüche auf eine palliative Versorgung zum Beispiel am Lebensende, die wir ja bereits heute haben, die aber noch nicht überall verwirklicht wird, so wie wir uns das vorstellen. Und um die Ansprüche auch durchsetzen zu können, bedarf es Unterstützung. Und das sind so Begriffe aus dem Bereich des würdevollen Lebens, die Rechte des Einzelnen und dann aber auch eine würdevolle Versorgung.
Das lädt dazu ein, dass wir jetzt nochmal über den Hospizgedanken sprechen und vielleicht auch die Palliativmedizin noch einmal gegenüber der Palliativversorgung auch abgrenzen. Was sind da die Unterschiede?
Die Begrifflichkeiten haben sich in Deutschland ein wenig parallel entwickelt, bedauerlicherweise. Man kann eigentlich das eine ohne das andere nicht denken. Eine hospizliche Versorgung bedarf immer auch einer palliativen Komponente und die palliative Komponente wird nicht ohne den hospizlichen Gedanken auskommen können. Die Trennung der Begriffe finden wir in einzelnen Organisationen und Einrichtungen wieder, dass wir zum Beispiel in Deutschland eher unter einer hospizlichen Versorgung die psychosoziale Begleitung von Patienten und Angehörigen verstehen, also eher das Gespräch, das Dasein, das Annehmen dessen, was da kommt, alles Weg und demgegenüber, aber dieses Gegenüber in Anführungszeichen, Einrichtung der palliativen Versorgung. Hierzu gehören zum Beispiel Palliativstationen oder neuerdings spezialisierte ambulante Palliativdienste, die dann hier eher für den medizinisch-pflegerischen Aspekt zuständig sind. All diese Organisationen setzen sich unterschiedlich zusammen, sind unterschiedlich organisiert und finanziert. Sie dienen aber alle dem hospizlichen Gedanken, dass nämlich ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben, unterstützt durch professionelle Begleitung und Pflege, an jedem Ort, an dem wir leben, möglich sein muss. Und dafür setzen wir uns ein.
Gegründet wurde die Deutsche Hospizstiftung 1995 vom Malteserorden. Schirmherrin ist die berühmte Schauspielerin Uschi Glas. Vor einigen Jahren haben sie sich leicht umbenannt, nämlich die Deutsche Hospizstiftung nennt sich heute Patientenschutzorganisation Deutsche Hospizstiftung. Wofür stehen Sie? Wofür steht die Patientenschutzorganisation Deutsche Hospizstiftung?
Die Patientenschutzorganisation Deutsche Hospizstiftung steht dafür, dass Schwerstkranke und Sterbende den Anspruch, den sie haben, auf bedürfnisgerechte Begleitung und Versorgung überall umgesetzt bekommen. Die Patientenschutzorganisation ist die einzige unabhängige Patientenschutzorganisation für Schwerstkranke und Sterbende in Deutschland und vertritt die Interessen der Schwerstkranken und ihrer Angehörigen gegenüber beispielsweise Ärzten, gegenüber der Politik, gegenüber Krankenkassen auf unterschiedlichen Ebenen, also einmal auf auf der politischen Ebene, aber auch sehr auf der persönlichen Ebene.
Was heißt in dem Zusammenhang unabhängig? Sie sind also kein Dachverband von den ganzen verschiedenen Hospizeinrichtungen, die es in Deutschland gibt.
Das ist richtig. Wir vertreten nicht gleichzeitig die Interessen der Leistungserbringer, sprich der Dienste und Einrichtungen und der Patienten. Da gibt es unter Umständen natürlich Konflikte. Wir vertreten ausschließlich die Interessen der Schwerstkranken und Sterbenden. Und die Unabhängigkeit betont insbesondere, dass wir wirtschaftlich unabhängig sind. Das verhält sich ein wenig wie bei Radio Horeb. Wir sind also auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen, um uns damit auch nicht abhängig zu machen, wiederum von staatlichen Geldern, von Geldern der Krankenkasse oder von konfessionellen Geldern. Wir sind eine Gründung des Malteserordens, aber seither auch finanziell unabhängig. Und wir müssen das Geld, das wir für die Schwerstkranken und Sterbenden als Hilfsorganisation einsetzen, auch selber erwirtschaften.
Also der Malteserorden, der auch den Malteser Hilfsdienst unterhält, hat kein Mitspracherecht in dem Sinne bei der Patientenschutzorganisation Deutsche Hospizstiftung, weil da würden wir ja gleich schon auch in dieses Missverhältnis reinkommen, in die Interessenunterschiedlichkeit.
Das ist richtig. Es ist kein finanzieller Einfluss, der da besteht. Es gab mal einen Anschub, den der Malteserorden geleistet hat. Heute beschränkt sich der Malteserorden auf die Besetzung wichtiger Positionen innerhalb der Stiftung. Aber es ist keine wirtschaftliche Verknüpfung beider Interessen.
Und die Patientenschutzorganisation Deutsche Hospizstiftung ist dabei behilflich, wenn ich eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht für mich erstellen möchte. Was erreiche ich denn nun als Patient mit einer Patientenverfügung, Herr Diehl?
Also wir reduzieren uns nicht auf eine Organisation, die Patientenverfügung erstellt, aber wir greifen jetzt heute dieses Thema natürlich heraus. Die Patientenverfügung und die Diskussion darüber, das Gespräch, das in dem Zusammenhang stattfinden sollte und zwingend stattfinden sollte, das hilft uns, uns mit diesen Fragen der Endlichkeit des Lebens auseinanderzusetzen. Und zwar in dem Spannungsfeld der modernen Medizin und ihrer Möglichkeiten, des Kostendrucks im Gesundheitswesen, der sehr individuellen Wünsche, die die Menschen mittlerweile haben. Es gibt keinen gesellschaftlichen Konsens mehr darüber, wie jemand am besten oder am würdevollsten leben und sterben kann. Und in diesem Spannungsfeld entsteht viel Unsicherheit. Sie haben es in Ihrer Anmoderation ja auch bereits gesagt. Es besteht Sprachlosigkeit zum Teil aufgrund der Schicksalsschläge, die man erlebt. Sterben ist nicht mehr Teil unseres Lebens. Das Sterben wird verdrängt in Krankenhäusern oder in Pflegeeinrichtungen. Und wir fühlen uns in gewissem Maße auch ohnmächtig, mit diesen Situationen umzugehen. Also das, was Sie anfangs sagten, dass wir es weit vor uns wegdrängen, holen wir zu uns her, indem wir in diesen Gesprächen zur Patientenverfügung Fragen des Lebens und des Sterbens klären. Und mit dieser Auseinandersetzung beginnt mehr als nur ein Stück Papier, das entworfen wird. Aber dieses Stück Papier ist eben zentraler Bestandteil der Vorsorge, die wir treffen. Und über das Gespräch hinaus regen wir Gespräche in den Familien an, regen wir Gespräche über das Sterben bei den Betroffenen an, regen wir Gespräche mit den Ärzten der Betroffenen auch an, um einfach mehr Gespräch unter Umständen sonst sehr verfahrene Situationen hineinzubringen. Schon im Vorab, bei der Vorsorgeplanung und dann aber auch in der Krise selber.
Was sind denn die schwierigsten Fragen, über die ich mir Gedanken machen muss, wenn ich an eine Patientenverfügung denke? Und was sind vielleicht auch Probleme, mit denen Sie auch immer wieder konfrontiert werden, auch bei der Krisenintervention?
Das große Problem ist, dass man sich in gesunden Tagen in Situationen hineinverdenken sollte, die natürlich wesentlich schwieriger sind. Und jetzt ist man geprägt durch eigene Wahrnehmung, durch eigene Erfahrungen im Freundeskreis, in der Familie oder über das, was einem Medien transportieren. Und man entwickelt gewisse Bilder zu schwersten Krankheitssituationen, wie einem Wachkoma zum Beispiel oder für demenzielle Erkrankungen in einem sehr fortgeschrittenen Stadium. Und das sind mit die schwierigsten Elemente auf dem Weg der Auseinandersetzung. Was möchte ich für mich selber, wenn ich einer solchen Situation bin? Kann ich mir vorstellen, hier Behandlung zu beeinflussen? Oder nehme ich das, was mir dann angeboten wird, worauf ich einen Anspruch habe? Und das versuchen wir eben in Gesprächen, indem wir die Menschen nicht allein lassen bei diesen Fragen, in Gesprächen zu verdeutlichen, aufzuzeigen, welche Wege es gibt, welche Ansprüche man hat als Patient und wie man da auch eine würdige Versorgung, wie wir es vorher besprochen haben, einfordern kann. Aber das sind sicherlich die Hauptprobleme, die es gibt. Sie können sich sicher vorstellen, man hat so ein Schicksal im Blick von schwerer Erkrankung in der Familie. Aber das ist nur das eine. Einen selber trifft vielleicht dasselbe Schicksal ganz anders und man erlebt die Situation auch ganz anders. Das heißt, wir machen uns heute Gedanken über Krankheitssituationen. Und wenn wir dann in der Situation selber sind, haben wir vielleicht ganz andere Wahrnehmungen und Gefühle darüber. Das heißt, wir sollten uns wirklich reiflich überlegen, was wir hier formulieren und uns bei diesen Überlegungen auch fachlich fundiert unterstützen lassen.
Ein Ausdruck, der in dem Zusammenhang immer gerne genannt wird, Herr Diehl, das sind die sogenannten lebensverlängernden Maßnahmen, wo dann gerne gesagt wird, nein, ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen. Aber der Nächste sagt, ja, warum lebensverlängernde Maßnahmen? Vielleicht lebe ich danach nochmal ein wirklich wunderbares Leben mit meinen Angehörigen. Was muss ich über diese lebensverlängernden Maßnahmen, über die ich ja dann auch verfügen kann in der Patientenverfügung, was muss ich darüber wissen?
Das Erste ist, dass man dieses nur als Überschrift sehen sollte. Lebensverlängernde Maßnahmen sind viele Dinge und die muss man in so einem Dokument dann auch differenzieren. Es gibt unterschiedliche Interpretationen darauf hin. Wenn jemand in einer Patientenverfügung lapidar von lebensverlängernden Maßnahmen schreibt, dann gehört für den einen Leser so etwas wie die Grundversorgung eines Menschen, zum Beispiel die künstliche Ernährung, mit dazu, für andere wiederum nicht. Das heißt, man sollte schon allein diesen Punkt, der ist ganz wesentlich, differenzierter ausdrücken. Zu lebensverlängernden Maßnahmen gehören schwerwiegende Eingriffe wie eine maschinelle Dauerbeatmung oder die Dialyse, ebenso aber auch kleinere Eingriffe und Behandlungen wie zum Beispiel Antibiotikaversorgung bei Lungenentzündung oder anderen entzündlichen Begleiterkrankungen. Und das zu differenzieren ist ganz wesentlich, weil der eine sagt, ich möchte nie auf meine Grundversorgung verzichten, ich möchte immer auch künstliche Ernährung erfahren dürfen, aber lehne zum Beispiel schwere intensivmedizinische Behandlungen ab, wenn ich mich bereits in einer schwierigen Situation befinde.
Was ich mich gefragt habe, auch bei der Vorbereitung der Sendung, Herr Diehl, und was sich bestimmt auch viele unserer Hörerinnen und Hörer jetzt hier bei Radio Horeb fragen, wenn wir heute über die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht mit Ihnen sprechen, von der Patientenschutzorganisation Deutsche Hospizstiftung, nämlich, dass man sich fragt, wie taste ich mich jetzt an dieses Thema heran? Sie sind ein Fachmann, Herr Diehl. Sie beschäftigen sich seit fast 10 Jahren mit dem Thema. Aber was wünschen Sie sich für die Patienten, für die Menschen, die zu Ihnen kommen? Wie fange ich an, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen?
Ich sollte versuchen, überall dort, wo ich Informationen bekommen habe, diese auch beziehen und sollte anfangen, mir erstmal Gedanken machen, mich einlesen in das Thema, über Formulierungen nachdenken, Broschüren dazu anfordern, was man auch bei uns machen kann. Auch übers Internet ist das möglich. Wir haben die Broschüre Medizinische Patientenanwaltschaft entwickelt. Da werden sehr praxisnah, sehr lebensnah Fragen zu dem Thema gestellt. Wo auch immer ich mich informiere, dann habe ich in der Regel, oder ich spreche jetzt aus meiner Beratungserfahrung, dann habe ich Menschen, die bei mir sitzen oder mit denen wir telefonieren, die dann einen Berg an Informationen haben. Das kann unter Umständen auch zu viel sein. Aber einfach mal beginnen, sich dem Thema zu nähern und sich dann aber möglichst schnell einen Gesprächspartner suchen. Eine Person des Vertrauens, die fachkundig ist, die notwendige Zeit hat und den Raum bietet, diese Fragen, die man dann bei der Lektüre der Unterlagen aufgeworfen hat, auch zu besprechen und dann in einen Dialog zu treten und dann nicht im stillen Kämmerlein das für sich alleine behandeln und meinen, für mich persönlich ist doch ganz klar, was ich will und so schreibe ich das auch auf. Es müssen aber auch andere nachvollziehen können, die ja später dann nicht mehr mit den Menschen sprechen können. Deshalb sehr früh das Gespräch suchen, fachkundige Hilfe annehmen und dann das Thema weiter besprechen. Und es ist immer ein Prozess, der dadurch in Gang gesetzt wird. Eine Patientenverfügung ist nichts Statisches, die man einmal formuliert, deren Wünsche man einmal geäußert hat, sondern die sollte das Leben begleiten. Das heißt, wenn sich Lebenseinstellungen verändern, wenn sich Lebenssituationen verändern, die Familienstruktur verändert oder man über neue Diagnosen etwas erfährt, sollte man die Patientenverfügung auch anpassen. Wir gehen den Weg, dass wir einmal im Jahr unaufgefordert die Menschen, die mit unserer Hilfe diesen Weg gehen, auch erinnern, die Dokumente zu aktualisieren, um auch zu demonstrieren, dass das keine Wünsche sind, die 10 Jahre zurückliegen, sondern die einfach immer wieder auch aktualisiert werden.
Es gibt viele Formulare inzwischen, wo ich eine Patientenverfügung ausstellen und erstellen kann und auch viele Formulare für eine Vorsorgevollmacht oder für Vollmachten. Was sollte ich beachten, wenn ich solch ein Formular zu Hilfe nehme?
Als Patientenschutzorganisation warnen wir vor der Verwendung von Formularen, zumindest vor der ausschließlichen Verwendung von Formularen. Ein Formular drückt nie die Individualität eines Menschen aus. Einem Formular kann man nicht entnehmen, inwieweit der Mensch sich aufgeklärt hat über die Wünsche, die er tatsächlich trifft. Und beim Formular ist es meistens auch so, dass hinterher niemand da ist, der eine Mitverantwortung übernimmt, dass das, was in dem Formular abgebildet ist, auch umgesetzt wird. Also Formulare dienen der Vorbereitung, der Auseinandersetzung, der Frage, wie könnte man so etwas machen? Und dann sollte man aber einen eigenen, einen persönlichen Weg gehen. Es gibt seit dem letzten Jahr einen gesetzlichen Anspruch, was die Durchsetzung von Patientenverfügungen angeht. Das hat die Situation, die Rechtssicherheit der Patienten deutlich verbessert. Gleichzeitig werden aber auch Qualitätserforderungen formuliert in dem Gesetz. Das heißt, eine Patientenverfügung ist sehr schnell rechtsgültig. Nur ob sie auch praxistauglich ist, ob sie umgesetzt werden kann, ob sie die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation eines Menschen widerspiegelt, das ist eine ganz andere Frage. Und die sollte man als mindestens genauso wichtig einschätzen, als nur die Frage, ist das Ganze jetzt rechtsgültig oder nicht. Denn Ziel ist nicht, eine Patientenverfügung später einmal vor Gesetz, vor dem Gericht durchsetzen zu können, sondern auf Anhieb in der Situation einer Krise mit den behandelnden Ärzten und den Angehörigen ein Ziel zu erreichen, einen Konsens zu erreichen. Wie können wir den Wunsch des Menschen respektieren, der hier bei uns liegt, der nicht mehr sprechen kann, der sich nicht äußern kann? Wie können wir diesen Wunsch respektieren und umsetzen? Und das geht mit einem qualitativ hochwertigen Dokument besser als mit einem, das nur rechtsgültig ist.
Geben Sie uns doch ein Beispiel für diese, ich greife mal Ihren Wortschatz auf, für die Praxisuntauglichkeit.
Praxisuntauglich sind Formulierungen, die dort eben pauschal von lebensverlängernden Maßnahmen sprechen und man hinterher nicht weiß, ob der Verfasser jetzt die künstliche Ernährung dazu gezählt hat oder nicht. Oder ein sehr plattes Beispiel, was man heute auch in Vordrucken nicht mehr findet, aber in allein formulierten Patientenverfügungen, wenn jemand Apparate und Schläuche ablehnt. Zum Beispiel eine Morphinpumpe, eine Schmerzpumpe ist ein Apparat und auch Schmerzmittel werden unter Umständen über einen Schlauch, über eine Infusion in den Körper eines Menschen geführt. Deshalb kann ich hier nicht pauschal solche Dinge verweigern. Ich meine vielleicht etwas ganz anderes als das, was der Leser später sieht. Und dann ist ein solches Dokument nicht umsetzbar in der Praxis.
Gibt es auch Formulierungen aus der Patientenverfügung, die gegen die Ethik von Ärzten auch verstößt, wo ein Arzt sagt, nein, daran kann ich mich nicht halten, darf ich mich nicht halten, weil wenn ich das tue, wäre das auch Sterbehilfe?
Der Arzt hat grundsätzlich sich an Wünsche des Patienten zu halten. Ich sage das mit dem Grundsatz, das ist ja ein Begriff, der auch Ausnahmen zulässt. Ich muss dazu sagen, dass ich auch keine Ärzte kenne, die einen Patienten gegen seine Wünsche behandeln wollen, sondern die möchten überzeugt sein von den Wünschen. Aber was Sie meinen mit den Formulierungen, ist es sicherlich so, dass Menschen auch in ihren Patientenverfügungen Formulierungen wählen, die dem Arzt nicht gefallen. Auch in unserem Hause ist es so, dass Menschen Formulierungen wählen, die wir persönlich nicht für gut halten, aber wir müssen sie respektieren. Das ist das, was wir vorher besprochen haben zu dem würdevollen Leben und dem würdevollen Umgang miteinander. Aber, und das ist an der Stelle wichtig, von daher danke ich für die Frage, Frau Böhler, der Arzt hat genauso ein Recht, auch einen Patienten zu verweigern, in dem Sinne, als er da sagt, dass er sagt, wenn ich diesen Behandlungsweg gehen soll, dann kann ich den nicht mitgehen und muss aber dafür sorgen, dass eben ein anderer Arzt dann die Behandlung geht. Genauso wie der Patient sagt, ich lehne eine Behandlung ab, kann auch der Arzt sich weigern, einen Patienten zu behandeln. Natürlich nicht in Notsituationen, dann ist immer Hilfe geboten, aber der Arzt kann genauso gut sagen, diesen Weg kann ich nicht mitgehen und dann ist der Patient mit seinen Vorsorgebevollmächtigten eben gefordert, einen anderen Arzt zu suchen.
Da kommen wir auch gleich nochmal zu der Frage, ab wann eine Patientenverfügung in Kraft tritt. Denn wenn ich heute zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder sonst einem Weg schwerst verunglücke und erste Hilfe nun angesagt ist, weiß ja erstmal niemand, dass ich eine Patientenverfügung habe und auch über gewisse Dinge schon entschieden habe für mich und Wünsche habe.
Dieses Beispiel, Frau Böhler, ist ein gutes Beispiel für den Unterschied zwischen Rechtsgültigkeit und Praxistauglichkeit. Der Notarzt wird keine Zeit darauf verwenden, nach einem Dokument zu suchen, nach einer Patientenverfügung zu suchen, denn es könnte ja am Ende herauskommen, dass der Patient auch leben möchte. Wir unterstellen das in der Regel. Und dann hat man aber wertvolle Zeit verloren, um nach einem Dokument zu suchen. Das heißt, hier möchten wir niemandem vorgaukeln, er könne sich gegen eine solche Behandlung wehren, weil in der Praxis das nicht durchführbar
also
sein
eine
wird.
Erstversorgung während.
Die Erstversorgung würde immer stattfinden, auch unter dem Hintergrund, dass ja, das ist wiederum etwas, was das Gesetz verlangt und was sich in der Praxis ja auch bewährt, es muss eine aktuelle Lebens- und Behandlungssituation in der Patientenverfügung aufgeführt sein. Und bei einer Erstversorgung am Unfallort, da kenne ich die konkrete Behandlungssituation noch nicht. Ich kenne die konkrete Diagnose noch nicht. Ich habe vielleicht nur einen Patienten, der bewusstlos ist und damit einwilligungsunfähig ist. Aber ich kann nicht sagen, ob das eine Infauste-Prognose ist, also eine schwere Prognose, eine Krankheit, die unheilbar ist, ein Unfall mit schwerwiegenden Folgen oder vielleicht nur mit vorübergehenden, bewusstlosen Momenten. Diese Fragen sind in dem ersten Moment nicht zu klären und daher ist die Patientenverfügung an der Stelle wenig praxistauglich.
Jetzt mache ich noch mal einen gedanklichen Sprung, nämlich wir haben eben schon über die Formulierungen gesprochen, über Formulare von Patientenverfügungen. Wie ist denn das mit der christlichen Patientenverfügung, die ja von der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche und von anderen Kirchen gemeinsam gestaltet wurde? Das ist auch ein Vordruck. Was ist von dem zu halten?
Die christliche Patientenverfügung, die auch in großer Zahl übers Land verbreitet wurde, birgt viele Formulierungen, die sich aber auf den natürlichen Sterbeprozess eines Menschen konzentrieren. Das heißt, andere schwerste Krankheitssituationen, die vielleicht aus ethischen Gründen von den Kirchen nicht gewählt worden sind, blieben außen vor. Jetzt kam es zu Konflikten, weil aber Menschen glaubten, wenn ich eine Patientenverfügung erstelle, habe ich diese Situationen mit abgedeckt, was sie aber nicht haben. Und da fehlte dann zum Beispiel die Beratungskomponente, weil die Menschen auch mit diesen Formularen alleingelassen worden sind. Jetzt ist es so, seit dem Beschluss des Deutschen Bundestages zum Gesetz der Patientenverfügung im letzten Jahr, wird die christliche Patientenverfügung nur noch mit einem Zusatz herausgegeben, dass sie sich derzeit in Überarbeitung befindet. Es ist aber in der Tat fraglich, ob jemals wieder ein solches Dokument veröffentlicht wird, weil eben auch von Seiten der Kirchen gesehen wird, wie heikel diese Fragestellung ist und ob man Menschen mit solchen Formularen allein lassen kann, ob man nicht einen anderen Weg gehen sollte. Denn wenn ein solches Dokument je zum Einsatz kommt, dann handelt es sich ja um Fragen von Leben oder Tod. Und hierzu bedarf es einer größeren Verantwortung, als nur Formulare auszuteilen.
Habe ich denn die Möglichkeit, wenn ich mit Ihnen zusammen meine Patientenverfügung erarbeite, an irgendeinem Punkt zu platzieren, dass ich ein Praktizierender, dass ich Christ bin und dass meine Lebensanschauung, meine Einstellung zu Leben und Tod und Leid, dass ich die dort irgendwo auch mit aufschreiben kann oder vielleicht auch Bibelworte, die mir wichtig sind?
Das ist ein wichtiger Bestandteil natürlich auch der Patientenverfügung, diese Dinge zu berücksichtigen. Man darf sich nicht nur ein kaltes Dokument vorstellen, das von Diagnosen und Behandlungen spricht, sondern ein individuelles Dokument, das Individualität zum Ausdruck bringt. Das heißt, Motive, warum schreibe ich eine Patientenverfügung? Welche Erfahrungen habe ich gesammelt, die mich dazu bewegen, ein solches Dokument zu verfassen? Was habe ich für Krankheiten am eigenen Leibe erfahren, um ausdrücken zu können, auch zu wissen, wovon ich spreche? Religiöse Motivationen können darin Eingang finden und ich persönlich empfehle das auch, wobei ich hinzusagen muss, nach vielen, vielen Beratungsgesprächen in den vergangenen Jahren konnte ich auch aufgrund der religiösen Motivation der Menschen, die zu uns kamen, keine eindeutige Behandlungsentscheidung ableiten. Aber es drückt aus, dass man diesen Fragen gegenüber offen ist und das macht ja insbesondere auch etwas aus bei der späteren Begleitung. Das heißt, wenn jemand im Sterben liegt oder schwer erkrankt ist, dass ihm auch entsprechende spirituelle Begleitung zuteil werden kann, wenn man um diesen Wunsch des Patienten weiß.
Was ist denn, Herr Diehl, wenn ich aufgrund von Gesprächen oder auch der heutigen Sendung zu dem Entschluss komme, die Patientenverfügung, die ich verfügt habe, die möchte ich rückgängig machen, die möchte ich ändern. Welche Schritte muss ich da gehen?
Eine Patientenverfügung ist, wie die anderen Dokumente, die hierbei eine Rolle spielen, jederzeit mündlich wie schriftlich zu widerrufen. Also ich kann jederzeit meinen Willen ändern. Ich kann auch noch vor einer Operation dem Arzt sagen, ich habe Ihnen jetzt zwar eine Patientenverfügung gegeben, aber ich möchte, dass Sie die jetzt unter den Tisch fallen lassen, weil ich es mir anders überlegt habe. Natürlich sollte so eine Willensänderung genauso reiflich überlegt sein wie der ursprünglich verfasste Wille. Aber man muss keine Angst haben, mit einem solchen Dokument zementiert zu werden auf ewig. Natürlich spielt es eine Rolle, das Dokument nicht nur zu widerrufen, sondern dann auch mögliche Kopien, die im Umlauf sind, wieder einzusammeln und neue Exemplare herauszugeben. Wir haben hier einen besonderen Weg gewählt, den wir mit dem Bundeszentralregister Willenserklärung beschreiten. Das heißt, wir hinterlegen solche Dokumente in der aktuellen Version und sagen dann, wenn Hilfe notwendig ist oder wenn jemand eine Unterstützung bei der Durchsetzung braucht, können wir schnell auf die Dokumente zugreifen, auch den Ärzten bei der Umsetzung helfen, den Angehörigen helfen und hierbei vermitteln. Und wenn dann Dokumente einen neuen Stand haben, dann werden sie bei uns entsprechend wieder neu hinterlegt und dann im Bedarfsfall neu ausgegeben.
Das sagt Herr Diehl von der Patientenschutzorganisation Deutsche Hospizstiftung. Sie tritt ein für die Interessen von Schwerstkranken und Sterbenden gegenüber Verantwortlichen im Gesundheitssystem, also gegenüber von Ärzten und Pflegern. Die Deutsche Hospizstiftung unterhält ein bundesweites Hospiztelefon. Es steht zur Beratung bei, nicht nur für Betroffene, sondern auch Angehörigen und auch Fachkräften und Ärzten. Die Deutsche Hospizstiftung informiert in Fragen der medizinischen Patientenanwaltschaft, der juristisch abgesicherten Patientenverfügung und fördert bundesweit Hospizdienste. Und sie setzt sich auch ein in der Politik, wirkt also ein auch auf die Gesetzgebung. Gleich geht es weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und mit Ihren Fragen. Hörer bringen sich ein in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sprechen heute über die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht. Dokumente, die dabei helfen, unseren letzten Willen zu äußern, dann, wenn wir nicht mehr fähig sind, aufgrund von Erkrankungen, aufgrund von Unfall, was wie auch immer, unseren eigenen Willen nicht mehr persönlich zu äußern. Unser Gast ist von der Patientenschutzorganisation Deutsche Hospizstiftung. Unser Gast ist Christian Diehl. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind unser Gast. Sie bringen sich ein. Und die erste Hörerin kommt aus Baden-Württemberg. Grüße Sie, Gott.
Guten Morgen zusammen. Ich hätte gerne einmal gewusst, was passiert mit einem Patienten, der keine Patientenverfügung macht, der keine Vorsorgevollmacht unterschreibt, beziehungsweise will oder wie auch immer, wenn der ins Krankenhaus kommt. Was passiert mit ihm?
Herr Diehl.
Vielen Dank für die Frage aus Baden-Württemberg. Es gibt natürlich einen Anspruch der Versorgung von Menschen. Das heißt, sie müssen keine Angst haben, dass sie nicht versorgt werden in einem solchen Moment, sondern sie werden versorgt, aber dann natürlich gemäß der Leitlinien medizinischer Versorgung. Das heißt, Leben wird immer gerettet. Das hatten wir bei den Akutmaßnahmen, bei den Notfallmaßnahmen am Unfallort. Und dann wird, solange ein Mensch nicht im Sterben liegt, wird er natürlich behandelt und zwar auf Heilung ausgerichtet, auf Stabilisierung seiner Situation. Und das entspricht dann dem Anspruch auf Versorgung, den er genießen kann. Jetzt kann es sein, dass Angehörige der Meinung sind, dass dieser Anspruch nicht dem Wunsch eines Patienten entspricht, aber er hat den schriftlich nicht geäußert. Dann kann man sich auf den Weg machen, den sogenannten mutmaßlichen Willen eines Patienten zu ermitteln. Das heißt, herauszufinden, was hat er oder sie früher mal für Angaben zu der Situation gemacht. Und dann kann man versuchen, über Zeugenaussagen, über Indizien, über Bemerkungen, über Gespräche und Erlebnisse den mutmaßlichen Willen eines Menschen zu ermitteln. Aber das hat nie dieselbe Qualität und birgt große Unsicherheiten. Überdies hinaus möchte ich noch hinzufügen, dass auch wenn jemand keine Vorsorgevollmacht erstellt hat, die Gefahr der Betreuung durch eine fremde Person existiert. Das Thema haben wir bisher nicht besprochen, da wir von den Vollmachten ausgegangen sind. Wenn jemand keinen Bevollmächtigten hat, dann wird unter Umständen vom Betreuungsgericht, das hieß früher Vormundschaftsgericht, seit letztem Jahr heißt das Betreuungsgericht, eine Person eingesetzt, die ein Angehöriger sein sollte und kann, aber nicht zwingend sein muss. Das heißt, auch hier könnte eine fremde Person die Beauftragung bekommen, für das Wohl des Patienten zu sorgen. Also es ist schon ein gewisses Handicap oder ein Risiko, das man eingeht, wenn man sich diesen Dokumenten nicht zuwendet. Man muss ja auch nicht mit Patientenverfügungen immer nur Behandlungsbegrenzungen vornehmen. Das würden wir nie als Grundsatz so ausgeben, sondern sich mit diesen Fragen beschäftigen und auch mit den Personen, die dann für einen eintreten sollten. Und dann kann man auch Teile nur erfüllen, dass man zum Beispiel sagt, ich möchte mich über die Patientenverfügung jetzt nicht vertiefend auslassen, dafür bin ich vielleicht noch nicht weit genug, aber ich möchte doch zumindest, dass die Menschen, die mir am Herzen stehen, durch eine Vollmacht für mich eintreten können.
Ja, das Thema Betreuer hätte ich jetzt eben dann noch angeschnitten.
Ja.
Der wird einem ja vorgesetzt, mehr oder weniger dann, ne?
Ja, aber das ist ja von Gerichts wegen. Es ist einfach so, dass immer, es muss jemand die Entscheidung für einen Patienten übernehmen bzw. vertreten können. Und wenn da keiner ist, dann muss ein Gericht natürlich jemanden bestellen. Aber da wir ja alle Möglichkeiten haben, diesen Wunsch selber auszusprechen, muss ich davor keine Angst haben. Das heißt, Sie wissen um die Möglichkeiten, die es gibt. Und heutzutage, denke ich, kann jeder Mensch, der ein wenig mitverfolgt, was es so an Debatten gibt, auch wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und er sollte sie in jedem Falle nutzen. Nutzen Sie die Chance, legen Sie jemand fest und dann müssen Sie sich diese Sorge nicht mehr machen.
Also ich bin vor einer Woche bei so einem Vortrag gewesen von einem Notar, plus ein Pfarrer, der dabei war. Ich bin hinterher noch unsicherer raus, wie ich vorher reingegangen bin. Es hat so viele Fragen aufgeworfen und so viele Patientenverfügungen und es wird ja davor gewarnt, wenn nur angekreuzt werden muss, bitte Hände weg davon. Weil man kann das als Patient überhaupt nicht mehr überschauen.
Deswegen kann man froh sein, dass es eine Organisation gibt, wie die Deutsche Hospizstiftung, die durch Mitgliedsbeiträge finanziert diese Möglichkeit der Patientenschutzverfügung, die im Gespräch erarbeitet wird, anbietet.
Ich bedanke mich.
Alles Gute für Sie und auch bei der Entscheidungsfindung. Auf Wiederhören.
Danke, Wiederhören.
Jetzt darf ich eine Hörerin aus Dachau begrüßen. Es ist die Frau Hamberger. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Gott, Herr Diel.
Grüß Sie, Frau Hamberger.
Ich habe eine Frage. Wo kann ich mich hinwenden? Ich schließe mich dem Wirrwarr der Hörerin an, die eben das sagte. Wo kann ich mich in München hinwenden, in einem persönlichen Gespräch und wo ich dann eben auch die fundierte Hilfe bekomme?
Da rufen Sie bitte unseren Hörerservice an. Das gilt jetzt für alle Hörerinnen und Hörer, die uns zuhören. Die Patientenschutzorganisation Deutsche Hospizstiftung hat 3 Niederlassungen in Deutschland, in Dortmund, Berlin und München. Und all diese Rufnummern, die sind hinterlegt beim Hörerservice oder im Internet unter www.horeb.org. Herr Diel, haben Sie noch was hinzuzufügen?
Ich freue mich, wenn die Frau Hamberger sich bei mir meldet und ich werde mich gern mit ihr an den Tisch setzen, um ihr aus dem Wirrwarr herauszuhelfen.
Oh ja, das ist sehr entgegenkommen, Herr Diel. Und die Nummer bekomme ich dann
beim Hörerservice. Genau.
Okay, vielen herzlichen
Dank. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Herr Diel, aber Sie sind nicht der einzige Berater, weil Sie haben noch Kollegen, oder?
Selbstverständlich sind wir bundesweit ein interdisziplinäres Team, das in der Regel telefonisch diese sehr persönlichen Gespräche führt oder wer die Möglichkeit hat, auch mit uns am Tisch, gelegentlich auch an anderen Orten. Aber natürlich steht da ein Team zur Verfügung, das sich zusammensetzt aus Fachkräften aus dem Bereich des Rechts, also der Juristerei, aus dem Bereich Medizin, aus dem Bereich Seelsorge, aus dem Bereich Pflege, sodass wir immer die notwendige Kompetenz in unserem Haus haben, um die Fragen der Menschen zu beantworten, die sich an uns wenden.
Die nächste Hörerin ruft uns aus dem Schwäbischen an. Ja. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, Herr Diel und grüß Gott, Frau Böhler. Ich halte es gleich fest, dass man Sie anrufen darf und bestellen darf. Weil es ist so, ich bin in einer Großstadt und da ist ein Hospiz, aber die lehnt mich dauernd ab, weil sie sagt, so weit man, ich bin im Heim seit ein paar Jahren und chronisch krank und habe sozusagen, ich muss mit den Gedanken selber fertig werden. Ich habe niemand unter den Jobleuten, wo, also wenn ich Todesgedanken habe, und das ist öfter, das wird immer gesagt, so wie ich noch 2 Füße, wenn ich aufs Klo oder irgendwo noch selber gehe, nicht nachweisbar.
Mhm. Da hören wir jetzt mal, was Herr Diehl zu sagen hat. Ab wann kann ein Patient im Hospiz aufgenommen werden? Sie unterstützen den Hospizgedanken, Sie stehen Hospizen helfen zur Seite. Ab wann kann jemand ein Hospiz in Anspruch nehmen?
Die gesetzlichen Voraussetzungen, um als Hospizpatient oder Hospizgast in Frage zu kommen, die sind eng geregelt. Von daher verstehe ich die Sorgen der Anruferin, dass man als chronisch Kranker in der Regel nicht die Möglichkeit hat oder zumindest nicht sehr früh die Möglichkeit hat, Hospizgast zu werden. Die gesetzlichen Anforderungen schreiben zum Beispiel vor, dass man eine bestimmte Erkrankung haben muss, in einem sehr weit fortgeschrittenen Stadium haben muss, mit einer begrenzten Lebenserwartung, die in Wochen oder wenigen Monaten ausdrückbar sein muss. Und deshalb kann es sein, dass sie, so wie sie es beschreibt, nicht in Frage kommt. Hier liegt aber auch noch wichtig ein Punkt zugrunde, der manchmal in der Bevölkerung auch so gesehen wird. Der Begriff hospizlich ist einfach so positiv besetzt, dass man auch denken könnte, Hospiz ist einfach ein besseres Pflegeheim. Das ist es aber nicht. Es ist wirklich für eine begrenzte Patientengruppe vorgesehen. Und genau deshalb verfolgen wir ja unsere Tätigkeit so intensiv, um als Patientenschutzorganisation darauf hinwirken zu können, dass es nicht sein kann, dass für nur wenige Menschen hospizliche Begleitung an einem Ort möglich ist, sondern dass Hospiz überall möglich wird. Das heißt, wenn Sie in einem Pflegeheim leben, kann auch dieses Pflegeheim eine hospizliche Begleitung anbieten. Das heißt, es kann dieselben psychosozialen wie auch medizinischen und pflegerischen Voraussetzungen schaffen. Und das sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass dort, wo schwerstkranke Menschen und auch sterbende Menschen leben, eine hospizliche Begleitung angeboten wird. Wenn Sie dazu Fragen haben, dürfen Sie selbstverständlich auch an unserem Patientenschutztelefon anrufen und nochmal die Fragen konkretisieren.
Und diese Rufnummer bekommen Sie auch beim Hörerservice oder im Internet. Der Hörerservice hat die Nummer 0700 7525 7525. Ich sage sie nochmal durch und sie steht auch auf unserem Programmfaltblatt. Herr Wenzel aus Aschaffenburg, Sie sind der nächste Hörer. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ich habe also eine konkrete Frage. Ja. Das war ein ganz spezieller Fall jetzt. Jemand hat eine solche Verfügung getroffen und hat eine Person benannt, die für seine Akutpflege zuständig sein soll. Er ist jetzt behindert, er kann also nicht mehr entscheiden. Und nun hat diese Person die Aufgabe von ihm zugeteilt bekommen, die Pflege zu übernehmen mit allem, was dazugehört. Jetzt ist die Frage, wenn das eine Intensivpflege ist, beispielsweise rund um die Uhr in einem Privathaus, wird diese Person, die dann die Pflege hat, dafür entschädigt, gesetzlich?
Da möchte ich jetzt noch mal ein bisschen rückfragen dürfen, Herr Wenzel.
Ja.
Es macht einen großen Unterschied, ob jetzt jemand Bevollmächtigter ist, zum einen, und für welche Lebensbereiche er bevollmächtigt ist, oder ob jemand vom Betreuungsgericht als Betreuer bestellt ist. Wenn jemand bevollmächtigt wird von einem Patienten, dann kann er in dem Zusammenhang sich über diese Dinge auch festlegen. Man kann einen entsprechenden Vertrag schließen, was für Leistungen der eine erbringt und dafür vielleicht auch der andere dann an Zahlungen leistet. Bei einer gesetzlichen Betreuung gibt es entsprechende Sätze, die auch gesetzlich geregelt sind, was dann die Aufgaben des Betreuers angeht. Das müsste man sich im Einzelfall genauer anschauen.
Ja, dann die zweite Frage. Ich meine, ich gehe jetzt von einer ganz konkreten Situation aus, ja, aus meinem Erlebnisfeld.
Ja.
Der Betreffende, der also jetzt krank ist und so hilfsbedürftig und auch nicht mehr viel entscheiden kann, hat also alles das schon entschieden. Er hat sich aber eine Person festgelegt, die er persönlich kennt. Die Person kommt eigentlich aus dem Ausland, ist aber schon lange in Deutschland.
Ja.
Und er hat keine Angehörigen, die ihn selbst pflegen können. Es gab eine sehr gute Beziehung zu dieser zur Pflege vorgesehenen Person. Und er möchte haben, dass also diese Vertrauensperson jetzt die Pflege im Akutfall übernimmt. Ist das eine realistische Option, dass das dann auch umgesetzt werden kann?
Alles, was der Patient äußert, ja, dass er sagt, ich möchte diese und jene Behandlung an diesem und jenem Ort und ich möchte jetzt diese Person als für mich zuständigen gesetzlichen Vertreter, das muss respektiert und umgesetzt werden. Es gibt aber auch wirklich Konstellationen, deshalb, Sie dürfen sich gerne nochmal bei uns melden, ich kann mir das im Einzelfall anschauen. Es gibt auch Konstellationen, wenn schwierige Konstellationen in der Familie bestehen, dass es dann einen Streit gibt, der vor Gericht ausgetragen wird und dass dann ein Betreuungsgericht sagt, nein, ich nehme jetzt jemand gänzlich anderen, eine unbekannte dritte Person, der von Berufs deswegen die Betreuung übernimmt. Das kann auch sein. Es ist immer eine Einzelfallprüfung. Aber worin wir Sie unterstützen können, ist, einen solchen Wunsch natürlich auch durchzusetzen, auch insbesondere, wenn man ihn vorher gut formuliert hat. Das, was der Patient sagt und äußert und insbesondere heute noch äußern kann, ist zu respektieren und umzusetzen. Und es wäre natürlich schön, wenn er diese Wünsche noch selber äußern kann. Dann kann das vom Gericht überprüft werden und dann werden die Personen, die er auswählt, auch die gesetzliche Vertretung übernehmen.
Also das ist dann eine rechtliche Sicherheit, dass dann das auch diese Person, obwohl es zum Beispiel ein Ausländer wäre.
Wenn der Patient sagt, die Person soll das machen, ist das kein Problem. Das spielt keine Rolle, ob jemand aus dem Ausland kommt oder nicht. Wenn das Gericht das überprüft, also vielleicht kommt es ja gar nicht zu einer gerichtlichen Überprüfung, Herr Wenzel. Wenn der Patient sagt, ich bevollmächtige hier, dann reicht das ja vollkommen aus.
Aber dann muss man natürlich auch die Interessen einer solchen Person berücksichtigen. Denn wenn sie die Pflege übernehmen soll, muss sie auch irgendwie in ihrem Lebensunterhalt gesichert sein. Ja, das ist jetzt der Aspekt dabei.
Das ist richtig. Das regelt man in einem gesonderten Vertrag dann dazu.
Okay, in Ordnung.
Gut. Ja, das ist schon möglich.
Ja, vielen Dank, ja.
Gerne, Herr Wenzel.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, die Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, die Telefonleitungen sind noch voll, liebe Hörerinnen und Hörer. Doch wir kommen jetzt langsam ans Ende unserer Sendezeit. Sie haben die Möglichkeit, sich persönlich mit Herrn Diehl bzw. mit der Patientenschutzorganisation Deutsche Hospizstiftung in Verbindung zu setzen. Die Kontaktdaten, die bekommen Sie im Internet auf unserer Homepage www.horeb.org oder Sie rufen bei unserem Hörerservice an. Die rufen Nummer 0700 7525 7525. Herr Diehl, ein umfangreiches Thema, die Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht. Wir haben versucht, das in eine halbe Stunde hineinzubekommen, haben jetzt ungefähr noch die letzten halbe Stunde haben wir Hörer beraten, aber vielleicht doch noch abschließend. Was ist zu beachten, wenn ich eine Patientenverfügung ausstellen möchte, wenn ich über meinen letzten Willen verfügen möchte für ein würdevolles Leben bis zuletzt?
Ich sollte mich beraten lassen. Ich sollte den Weg nicht alleine gehen. Das ist wirklich das zentrale Plädoyer an der Stelle. Es gibt die Hilfe. Die Hilfe ist unbürokratisch möglich und auch fachkundig möglich. Sie bekommen die Daten über das Hörertelefon von Radio Horeb. Auf welchem Wege auch immer Sie sich unterstützen lassen bei diesen Fragen, achten Sie auf die Formulierung, ob Sie all das, was Sie unterschreiben, verstehen, ob es tatsächlich Ihren Wünschen entspricht, ob es Ihre Individualität ausdrückt. Verfügen Sie sonst im Zweifel lieber weniger, aber das sicher, als dass Sie zu viel verfügen, wenn Sie es nicht nachvollziehen können. Achten Sie darauf, ob derjenige, der Ihnen eine Patientenverfügung anbietet oder Sie auf dem Weg begleiten möchte, auch dann hinterher bei Ihnen steht, auch hinterher für Sie da ist und dafür sorgen wird, dass die Wünsche nicht nur fromme Wünsche auf dem Papier bleiben, sondern wirklich Wünsche, die zur Umsetzung Ihrer und zur Wahrung Ihrer Würde taugen. Und achten Sie darauf, dass das Dokument immer aktuell ist und Ihrer Lebenssituation angemessen ist. Auch wenn es jetzt manchmal schwierig klang, was wir in der Sendung auch angesprochen und besprochen haben. Man kann einzelne Teile regeln. Man kann zumindest Personen seines Vertrauens beauftragen, dass wenigstens die Angehörigen bevollmächtigt sind, bevor fremde Personen hier hinzugezogen werden müssen. Zumindest diese Verantwortung sollte man dringend wahrnehmen. Und ich biete den Hörerinnen von Radio Horeb selbstverständlich meine Hilfe an und sage auch, dass zum Beispiel bestehende Patientenverfügungen, die Sie schon haben und vielleicht überprüfen möchten auf Ihre Praxistauglichkeit hin. Die können Sie uns einsenden und können Ihre Fragen stellen oder Sie können sich im Internet unseren 12-Punkte-Check herunterladen. Dort sind 12 Fragen zur Überprüfung Ihrer Vorsorgedokumente vorbereitet. Anhand derer können Sie auch schauen, ob Ihre Patientenverfügung wirklich alle Qualitätskriterien erfüllt.
Welche Kosten sind denn damit verbunden, wenn ich mich mit Ihnen in Verbindung setze? Gar keine oder sind geringe Gebühren fällig?
Das hängt von der Intensität der Beratung ab. Also das gesamte, das umfassende Konzept Erstellung und Beratung von Patientenverfügung ist eine Rechtsdienstleistung, die wir lediglich für Mitglieder unseres Fördervereins anbieten können. Diese Mitgliedschaft ist aber bereits ab einer Jahresgebühr von 36 bzw. 42 Euro eingehbar. Darüber hinaus entstehen dann keinerlei Kosten. Das ist einfach an das Rechtsdienstleistungsgesetz geknüpft. Wer aber von uns einfach kleine unverbindliche Fragen beantwortet haben möchte, kann sich selbstverständlich kostenlos an uns wenden. Die Prüfung von Dokumenten, die wir für Sie vornehmen werden, die steht nicht mit Kosten im Zusammenhang. Wenn Sie Informationsbroschüren haben wollen, da geht es nur um einen Unkostenbeitrag von 5 Euro. Rufen Sie einfach an, stellen Sie Ihre Fragen und noch ein Hinweis, auch eine kostenlose Leistung der Patientenschutzorganisation ist die Schiedsstelle Patientenverfügung. Wenn Sie in einer Situation sind, in der Sie das Gefühl haben, eine existierende Patientenverfügung wird missachtet oder nicht umgesetzt, oder wenn Sie das im Umfeld hören, wir stellen seit dem Gesetz diese Schiedsstelle zur Verfügung und prüfen innerhalb von 2 Werktagen kostenlos die vorliegenden Patientenverfügungen, um dann den Menschen Hilfestellung bei der Umsetzung geben zu können.
Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch, dass Sie uns Rede und Antwort standen für all die Fragen. Dankeschön, Herr Diehl.
Vielen Dank, Frau Böhler.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann bestellen Sie sich doch einfach eine CD bei meinen Kollegen vom CD-Dienst 0700, das ist die Rufnummer mit der Vorwahl 0700 7525 7520. Und egal, liebe Hörerinnen und Hörer, ob Sie den Hörerservice anrufen oder den CD-Dienst, bitte wählen Sie immer die Vorwahl 0700, denn dies sind keine Telefonnummern aus dem Münchner Netz zum Beispiel. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen einen guten, reich gesegneten Tag. Mein Name ist Sabine Böhler.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.